zur neuen Folge des Fusecast. Ja, es hat ein bisschen gedauert, ne? Knapp einen Monat, glaube ich, seit der letzten Folge. Aber es ist ja auch, sag ich mal, manchmal ist ja halt privat passiert einfach viel. Ne, Joscha, bei dir, ich sehe, wenn ich hier sehe, wo du gerade sitzt, das sieht so halb nach Baustelle noch aus.
Ja, so halb. Also die Wand hinter mir ist zu drei Viertel tapeziert. Da geht's am Wochenende weiter. Ich bin umgezogen. Dann nach 7 Tagen, 3 Wochen in Urlaub gefahren, zurückgekommen in die gepackten Kartons. Also ich podcaste gerade von der Wickelkommode aus, weil der Schreibtisch noch nicht steht.
Okay. Und man, das ist aber auch, fühlt sich bestimmt auch nicht so geil an, also quasi so nach Hause zu kommen und dann aber erstmal in der Baustelle zu stehen, so ungefähr, oder? Ja,
absoluter Horror. Also die ersten 2 Tage konnten wir echt gut was wegarbeiten, aber mit so einem einjährigen Kind ist es halt auch echt schwierig. Das hängt einem immer auch irgendwie am Bein, ne? aber ich hoffe sehr, nächste Woche habe ich nämlich auch noch frei, dass ich da mal die Füße hochlegen kann. Ja. Und wenn wir auflegen, fahre ich wahrscheinlich zu Ikea. So die sind ganz, es ist das komplette Programm.
Ja. Ikea war ich tatsächlich gestern auch noch irgendwie, oder man muss ja immer sagen, bei einem schwedischen Möbelhaus,
glaube ich. Es gibt auch andere, es gibt auch Poco und Roller und
XXL Lutz, Porta und sowas gibt es alles. Nee, aber ich nehme mich tatsächlich auch, weil wir haben jetzt auch in den letzten 2,5 Wochen irgendwie neuen Boden bekommen und wir kriegen jetzt eine neue Küche. Das heißt, ich habe Wohnzimmer, Küche und Kinderzimmer irgendwie komplett ausgeräumt, gestrichen alles irgendwie und der Boden, ja, das hat jemand gemacht, das habe ich jetzt nicht selber gemacht irgendwie, aber ja, so, das war halt auch, ich lebe jetzt halt auch seit 2 Wochen oder länger in der Baustelle so ungefähr hier. Bei mir sind halt Frau und Kind gerade irgendwie bei den Schwiegereltern, weil es hätte halt einfach nicht funktioniert hier, ne? Aber ja, es ist schon, also von daher, ich fühle dich so. So, das ist echt extrem anstrengend irgendwie mit dem ganzen Kram.
Als ob wir uns abgesprochen hätten.
Ja, bei mir kommen sie heute wieder und ich muss jetzt hier noch schnell irgendwie das Kinderzimmer halbwegs bezugsfertig machen, weil im Moment, ja, ist einfach noch, also gestern Abend ist halt der Boden fertig geworden. So, das war alles so ein bisschen knapp bemessen, aber ja, ich mache dann hier nämlich noch das nächste Heft fertig, die 101. So, die gestaltet sich auch gerade ein bisschen schwierig, was die Seitenverteilung angeht, muss ich tatsächlich sagen, weil, manchmal passt das ganz gut zusammen, was man so an Anzeigen und an Artikeln hat irgendwie, dann kann man das so schön zusammenpuzzeln. Ja, und manchmal halt überhaupt nicht und das ist halt gerade der Fall, das passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Also da muss ich wirklich mal gucken, wie ich das irgendwie alles zusammengeschustert bekomme, aber am Ende, hätten auch immer Jote Jange, ne? So, von daher.
Deadline war auch letzte Woche theoretisch, ne?
ja, aber das ist ja immer so, dass dann quasi die Woche danach ist ja dann Layout und quasi die letzten Sachen noch irgendwie ja reinholen von den Leuten und es gibt halt immer irgendwelche Leute, die auf den letzten Drücker fragen, können wir hier noch was machen, geht da noch was oder so und das habe ich halt jetzt hier noch irgendwie schnell versucht, irgendwie alles zusammen zu schustern, wie gesagt, so. Aber ich glaube, am Ende ja, kann ich ganz zufrieden sein mit der Ausgabe wieder. So, es ist noch ein bisschen Arbeit vor mir, was halt auch ein bisschen blöd ist, weil ich hatte eigentlich gehofft, so heute, also am Donnerstag, fertig zu sein, weil ich ab morgen dann auch irgendwie mit der Band im Studio bin. Aber ja, das hat nicht geklappt. Ich muss wohl so ein bisschen Arbeit mit ins Studio nehmen. Muss ich mal schauen, was ich dann da noch irgendwie zusammenbastel oder mache oder wie auch immer. Keine Ahnung. Das ist halt, wie es ist. Machst du nichts. Naja, passt schon. Aber dann geht's auch für mich in Urlaub und ich freue mich auch echt. Ich brauche echt mal, also wenn das durch ist, dann bin ich auch echt froh, irgendwie, wenn da Ende ist, irgendwie mal in Sicht, nur mal wirklich Füße hochlegen. Und die letzten 2, 3, 4 Wochen waren doch extrem anstrengend hier mit irgendwie Renovierung und gleichzeitig Heft fertig machen und so. Und
dann noch ins Studio.
Ja, genau. Ja, das ist zum Glück, hat das jetzt nicht so viel Vorbereitung irgendwie gekostet, weil da will ich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber wir gehen diesmal. Oder das ist mehr so eine Songwriting-Session als eine Recording-Session irgendwie. Mhm. Deswegen ist es jetzt nicht so, als hätte man vorher die ganze Zeit irgendwie im Proberaum noch gestanden und Songs geschrieben. Ganz im Gegenteil, wir haben, glaube ich, den Proberaum seit Monaten nicht mehr von innen gesehen. Also ich war, glaube ich, das letzte Mal im März oder so da, keine Ahnung, oder länger her sogar. Und ja, so von daher, das ist so ein bisschen hier passiert. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf Urlaub, ne? So, also es geht gar nicht groß weit weg. Wo wart ihr eigentlich?
Wir waren in Kroatien.
Das sah sehr schön aus.
Auf Fotos, war ich zum ersten Mal. Es war auch wirklich sehr schön. Teilweise sehr, sehr heiß. So sind wir Deutschen ja. Wir beschweren uns, wenn es zu kalt ist, aber wenn es zu heiß ist auch. Nee, aber es ist wirklich sehr, sehr schöne Natur. Und die meiste Zeit, bis auf einen Stopp, waren wir auch sehr in Ruhe, ohne Menschenmassen. Beim letzten Stopp haben wir uns ein bisschen verschätzt, dass der Norden von Kroatien doch was touristischer ist, als wir dachten. Aber okay. Sonst, ich kann es sehr empfehlen. Ich kann jetzt nicht so viel über die Musikszene von Kroatien sagen. Aber letztes Jahr gab es tatsächlich ein ganz fettes Festival, wo sogar The Killers und Beck gespielt haben. Und das hat irgendwie 100 € Eintritt oder so gekostet oder 150, so ein 3-Tages-Festival. Das ist bei uns lange her.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich schon vergleichsweise günstig, muss man ja leider sagen, irgendwie, ne? So, was den Preis angeht. Krass. Ja, abgefahren. Nee, da war ich noch nie in der Ecke. Ich glaube, ich war als Kind mal in Bulgarien, so mit meinen Eltern. Aber sonst, also was ja auch woanders ist eigentlich so. so prinzipiell, nee, das habe ich eigentlich auch echt auf dem Schirm, weil ich glaube, die Natur ist da sehr schön irgendwie. Also,
wir haben auf dem Rückweg, haben wir einen Zwischenstopp, nur so 2 Stunden in Slowenien gemacht. Eine halbe Stunde von dem Ort entfernt, wo das Punkrock Holiday ist.
Ah.
Und das ist ja eine krasse, ja genau. Also es war halt, war nicht ganz bei Tolmin, sondern es war halt ein bisschen davon entfernt. Aber wenn es, so wie es da schon aussah, die Vorstellung, dass in dieser Natur ein Festival, das stelle ich mir schon verdammt geil aus. Also ich heule schon meiner Frau seit Jahren vor, dass ich irgendwann mal zum Punkrock Holiday möchte. Gar nicht unbedingt wegen der Bands, aber weil ich mir diese Kombi aus so Strandbühne und irgendwie zwischen den Bäumen und alles und am Rande des Nationalparks, die stelle ich mir einfach sehr, sehr cool und idyllisch vor.
Ja, ey, also ich finde dass es gibt Festivals, da ist so der größte Pluspunkt oder das Highlight die Location irgendwie. So, das finde ich halt beim Full Force zum Beispiel mit diesen riesen Baggern und da an dem See und sowas, das ist halt total geil. Also sowas, ja, gibt's halt nicht so oft irgendwie, ne? Oder beziehungsweise ich wüsste jetzt nicht, wo es so eine Location nochmal gibt, irgendwie für ein Festival. Genau, das Punkrock Holiday ist, glaube ich, auch profitiert sehr von seiner Location. Das Highfield war früher auch mal direkt an so einem an Stausee, Badesee, bevor es umgezogen ist. Daher kommt ja auch eigentlich der Name. Das war ja in Hohenfelden in Thüringen und ja, das war auch echt sehr, sehr cool da, muss ich sagen. Das hatte auch immer eine sehr coole Location.
Eben vom Taubertal habe ich auch immer
Gutes gehört. Stimmt.
Also so den Blick ins Taubertal auch hast und
ja, das ist auf jeden Fall crazy irgendwie. Also wir haben da tatsächlich mal witzig, dass wir darüber reden, weil ich habe da nämlich vor einiger Zeit auch mit einer Band mal drüber gesprochen, über das Taubertal, oder was heißt für einiger Zeit, für das aktuelle Heft irgendwie, da kam auch das Taubertal auf. Und ich kann mich erinnern, dass wenn man von der Bühne runterschaut, dann ist halt links so ein krasser Hang irgendwie, der so hoch geht. Also man ist halt unten im Tal und direkt links von der Bühne geht es so richtig nach oben. Und ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich glaube, im Zweifelsfall sind es immer die Do-Nots. So, aber ich meine, da wäre irgendeiner dann so während des Festivals so crazy runtergerutscht irgendwie. So, und im Zweifelsfall ist es immer Do-Nots. Hast du die Fotos gesehen vom Vainstream von denen?
Ja, mit dem Fahrrad und so.
Oh, ey, das ist echt. Also bei aller Liebe zu den Do-Nots, so, also die wissen halt auch schon, wie man sowas inszeniert, ne? So, ich meine, ich habe, wenn ich Fotos vom Mainstream gesehen habe, dann immer vom Ingo auf dem Fahrrad, so, ne? Weil die halt irgendwie jeder geteilt hat und weil die überall rumgegangen sind, so. Und jeder hat halt, glaube ich, der in der Nähe war, ein Foto davon gemacht, so. Finde ich schon. Ja, machen sie gut. So.
Marketing können sie. Marketing-Gänse.
Voll. Voll. Ja, es ist halt einfach, also, ne, man muss halt so sagen, also Ingo kann halt hervorragend zeichnen, was natürlich gut ist im Zeitalter von Social Media mit Bild. So, ich frage mich, wann die ersten animierten Videos von ihm kommen. Das kann ja mit KI auch nicht mehr so lange dauern eigentlich. Und ja, ey, es ist so, der ist halt eh so ein Quatschkopf irgendwie. So, da, ja, hast du diese Sache mitbekommen mit dem, wo sie mit der Bahn, ich glaube, nach Österreich gefahren sind zum Festival?
Ich glaube nicht.
Ey, das ist halt auch wieder, das ist auch wieder so Classic Donuts. Dann ist irgendwie einer in den falschen Zug gestiegen und aus Versehen Richtung Schweiz gefahren von denen. Irgendwie. Dann hatte aber der andere Zug irgendwie einen Triebwerksschaden, musste stehen bleiben, sodass der Typ, der erst in die Schweiz gefahren ist, dann doch als erster beim Festival war. So. Und irgendwie auf dem Rückweg hat irgendein Typ im Zug Terror gemacht und einem von ihnen auf den Koffer gepisst. So, also das sind schon wieder so Stories, wo du denkst, das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken, aber wenn es wem passiert, dann den Donuts irgendwie. Also
das ist immer Punk, wieder. Ja.
Das ist auf jeden Fall wieder was für die nächste Bandbiografie, die ja bestimmt irgendwann kommt, so die nächsten 20 Jahre.
Nächsten 20 oder Jahre, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Ey. Ich habe mit den Donuts ja mein allererstes Video-Interview gemacht. Als wir mal beim Green Juice Festival hat ja das Fuse-Team so die Video-Interviews übernommen. Und es hat so Spaß gemacht. Es war so, okay, man weiß nicht, wie das so ist. So mal vor der Kamera und sonst was. Wurde nie veröffentlicht.
Ja.
War so ein bisschen schade, weil ich dachte so, ey, war jetzt mal Video-Interview, hat richtig gut geklappt. Und dann weiß ich gar nicht, was damit dann irgendwie passiert ist. Vielleicht war keine Speicherkarte drin oder so.
Ja, ich glaube aber wir haben ja da sehr viele Video-Interviews gemacht. Ich glaube, da ist gar nichts groß veröffentlicht worden, wenn mich nicht alles täuscht. So.
War ja, war einiges dabei. War noch Montreal und Fjord und ja. Waren ja 2 Tage. Ich vermute, da ist irgendwas, war keine Kapazität vielleicht für den Schnitt oder so. Ist auch immer schade irgendwie, wenn Arbeit in irgendwas reinfließt und dann, ja, dann kommt es gar nicht irgendwie raus. Aber auf der anderen Seite, ich hatte ein nettes Gespräch mit den Donuts. Und so war es dann halt ein privates.
Ja, ist doch cool. Alles klar. Ich hatte auch ein nettes Gespräch tatsächlich. Und zwar habe ich ein Interview gemacht. Schon für, eigentlich für die 100, damals fürs Heft, mit Indecent Behavior. Aber irgendwie fand ich so, ach, die Bands kamen so sympathisch rüber. Die lade ich mir auch noch mal für einen Podcast ein, sodass ich dann noch mal ein Interview mit denen gemacht habe für den Podcast und da hatte ich eigentlich vor, das heute mitzubringen, wenn das für dich okay ist.
Sehr gerne.
Hervorragend, dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt einfach mal in das Interview rein, das ich mit Indecent Behavior geführt habe. Hallo und herzlich willkommen zum Interviewteil des Podcasts. Ich habe heute natürlich wieder einen Gast eingeladen und zwar ist bei mir der Hendrik von Indecent Behavior. Hallo.
Ja, moin.
Na, moin. Sag mal, jetzt wirfst du mich direkt so ein bisschen, ihr seid doch Saarländer, oder nicht?
Wir sind Saarländer, ja, das ist wahr.
Sagt man da moin? Nee.
Nee, eigentlich sagt man hier nicht moin, aber wir sind, dadurch, dass wir mit der Band so ein bisschen unterwegs sind, haben wir uns das irgendwie angewöhnt. Auch ist ja irgendwie im Musikbusiness, hört man das ab und zu. Und dann gewöhnt man sich das so an.
Ich hatte nur kurz, bei solchen Sachen, da läuft mir immer so kurz irgendwie kalt den Rücken runter, weil das ja häufig in den Interviews steht und wir hatten ja ein Interview mit euch in der aktuellen Ausgabe und da dachte ich so, ja. Shit, habe ich die jetzt falsch verortet? So. Aber
nee, du, alles gut.
Okay, dann habe ich ja nochmal.
Hier würde man eher sagen, guten Tag.
Ja. Ja. Wie gesagt, der Grund, warum wir hier sprechen, ist ja, dass du mit deiner Band Indecent Behavior jetzt gerade ein neues Album veröffentlicht hast. Das dritte Album ist es, glaube ich, ne?
Genau, das dritte Album.
Genau, da haben wir ja auch schon kurz fürs Heft miteinander gesprochen, wenn auch eher auf E-Mail-Weg. Aber ich dachte mir, lass uns doch noch so ein bisschen mal für den Podcast quatschen. Aber vielleicht erstmal, das Album ist ja jetzt schon eine Weile raus. Wie heißt es, dein Eindruck? Wie läuft's? Wie ist es angekommen?
Wir sind ganz happy damit. Also wir haben das Album vor ungefähr 4 Wochen rausgebracht. Oder sind es sogar schon 5 Wochen? Nee, ich glaube, es sind 4 Wochen. und sind super, super happy mit der Rückmeldung. Also wir haben so gute Rückmeldungen dazu bekommen, mit der wir eigentlich gar nicht gerechnet hätten. Und sind super glücklich, dass es so gut tatsächlich ankommt.
Ja, cool. Es ist ja, wir haben ja gerade gesagt, es ist das dritte Album und ihr habt es ja in Eigenregie aufgenommen und auch veröffentlicht, ne?
Genau, also wir haben die beiden Alben davor auch schon in Eigenregie veröffentlicht und jetzt ist eigentlich so unser Nach-Corona-Kickoff-Album. Also irgendwie hat uns die Pandemie so ein bisschen, ja, es war wie so ein Neustart für uns eigentlich. Also wir hatten vorher halt schon die zwei Alben rausgebracht, Outnumbered und Bright Days. Und direkt hinter Bright Days kam quasi der Lockdown, weshalb es irgendwie so ein bisschen verpufft ist. Und gefühlt auch die Arbeit von dran so ein bisschen, also der Aufstieg so wieder runtergegangen ist. Mhm. Und jetzt ist es mehr oder weniger, also für uns gefühlt so unser Kickoff-Album, mit dem wir jetzt durchstarten wollen.
Ja. Hattet ihr während dieser Corona-Zeit, wenn du jetzt sagst, so, ey, das hat uns ja richtig den Wind aus den Segeln genommen, hattet ihr da auch mal so einen Moment, wo ihr gesagt habt, so, ey, das kann man, warum machen wir das hier eigentlich noch so? Also lass uns das nicht lieber hinschmeißen und irgendwie so die ganze Energie und dann quasi für nichts, weißt du?
Also hinschmeißen, das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Aber so die Frage, warum mache ich das hier, hatte ich schon tatsächlich. Wir hatten halt vor der Pandemie eine ganz gute Tour. Eine gute Support-Tour durch ziemlich große Hallen in Deutschland und hatten so richtig schönen Rückenwind, so richtig schönen Wind in den Segeln. Und dann kommt sowas natürlich schon, oder haut sowas natürlich schon krass rein, vor allem wenn es so die erste Tour oder den ersten richtigen Schwung so rausnimmt. Ne? Und dann sind wir halt so ein bisschen in so ein, oder beziehungsweise ich bin so ein bisschen in so ein Loch reingefallen, wo ich gedacht habe, ey, komm, hat das hier überhaupt noch Sinn? Was soll ich jetzt noch? Jetzt hatten wir einmal den geilen Rückenwind. Kriegen wir das wieder hin? Wird es, wenn wir das nicht wieder hinbekommen? Bis wir uns dann aber aufgerafft haben und gesagt haben, ey, wir müssen weitermachen. Das macht so viel Bock, da rauszufahren und Konzerte zu spielen und Freunde zu treffen, neue Leute kennenzulernen, dass wir einfach angefangen haben, unsere Gedanken irgendwie festzuhalten. Und daraus ist dann auch das neue Album Therapy and Melody entstanden, weil es tatsächlich so eine Art Therapie, so eine Selbsttherapie in der Scheißzeit war.
Verstehe. Es ist ja jetzt so, also es war ja für alle Bands schwierig in dieser Zeit, so, ne? Aber ich glaube, also wenn man vieles auch noch DIY macht irgendwie, ne? Wenn man da kein Label, kein Management, kein Booking im Hintergrund hat, die vielleicht nochmal von außen Impulse reingeben oder so ein bisschen einem das Gefühl geben, da sind Leute, die auch an der Band arbeiten irgendwie, dann stelle ich mir das nochmal doppelt schwierig vor irgendwie, weil du ja quasi alle Bereiche irgendwie auffangen musst, so, ne? Das ist, glaube ich, dann echt gar nicht so einfach, ne?
Ja, klar, also es hat schon einen Haufen Zeit gekostet, aber wir sind auch mega happy, dass wir durch die Arbeit jetzt tatsächlich ein Management und Booking bekommen haben. Eine Plattenfirma lässt im Moment noch auf sich warten, aber wir arbeiten dran. Das wäre natürlich so unser nächstes großes Ziel, ein gutes Label zu bekommen, was uns jetzt für die Zukunft unterstützen kann. Aber klar, es war einfach super viel Arbeit und es war auch super schwierig, sich da aufzuraffen und das Ganze nochmal ins Rollen zu bringen.
Definitiv. Ja, lass uns mal ein bisschen irgendwie von der Vergangenheit weggehen, weil ich habe so das Gefühl, niemand will mehr so wirklich über diese Pandemie reden. Ja. Und es will auch niemand mehr hören, so, ne? Weißt du, wenn ich irgendwie.
Ja, klar, also, voll.
Ich glaube, wenn ich irgendwelche Interviews mache und dann so, ja, ey, wir haben das Album während der Pandemie geschrieben und dann sind schon alle so boah, ich bin froh, dass das rum ist, so ungefähr.
Ja, voll. Voll.
Ja. Aber genau, wir haben ja eingangs irgendwie mal kurz darüber gesprochen, dass ihr aus dem Saarland seid. So. Ja. Ich habe das Saarland immer so kennengelernt, dass es schon sehr viel umtriebige Bands da gibt und Musiker und so weiter. Aber nur die wenigsten es wirklich aus dem Saarland so rausschaffen irgendwie, ne? Also vieles bleibt da lokal und so. Ist das was du auch beobachtest? Und ich sag mal, mit welcher, was waren so eure Wege, mal ganz blöd gesagt, raus aus dem Saarland?
Boah, voll. Es ist, Genauso wie du sagst. Also es gibt super viele geile Bands hier im Saarland. Nur die wenigsten schaffen es irgendwie rauszukommen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass aus dem Saarland alles weit weg ist. Also wir sind halt so dünn besiedelt hier, dass wir irgendwie eine Stadt haben, die man, glaube ich, kennt. Ich weiß nicht, kennst du eine Stadt außer Saarbrücken im Saarland?
Saarlouis, Zweibrücken, aber ich bin auch, quasi Saarland bewandert, da komme ich aber gleich zu.
Okay. Okay. Nee, also den meisten Leuten, wenn wir irgendwie unterwegs sind, dann sagen die so, ey, wo kommt ihr her? Wir sagen aus dem Saarland. Sagen die, ja, wo aus dem Saarland? Ja, in der Nähe von Saarbrücken. Ja, jetzt sag mal die genaue Stadt. Ja, kennst du überhaupt was außer Saarbrücken? Nö. ich glaube, es ist einfach super schwer, hier rauszukommen, weil man einfach kaum Kontakte irgendwie in andere Städte hat und es ist einfach auch super weit, immer zu fahren. Ich meine, die nächste Stadt ist irgendwie so, keine Ahnung, Mainz, Frankfurt, so die Städte, wo man cool spielen kann und du bist halt 3 Stunden unterwegs und nur die wenigsten nehmen auch den Weg dann auf sich oder kriegen dann auch die Kontakte, um da irgendwie zu spielen. Und so ging es uns natürlich auch. Wir haben uns dann aber gedacht, ey, irgendwie muss man doch hier rauskommen. Irgendwie muss man doch hinbekommen, dass Leute in anderen Städten dich kennenlernen. Und dann haben wir ganz, ganz früh angefangen, eine Konzertreihe zu organisieren. Support Your Scene hieß die damals, wo wir in einem kleinen Jugendzentrum uns immer 2 Bands von außerhalb aus eingeladen haben. Haben dann wirklich in Facebook-Gruppen immer geschaut, in, keine Ahnung, Musiker Köln. Wer ist da so aktiv? Wer hat da Bock? Welche Bands stehen da auf den Flyern? Und haben die einfach angeschrieben, haben gesagt, habt ihr nicht Bock bei uns zu spielen? Dann haben wir mal 2 lokale Bands noch dazu gebucht, haben eine Band eröffnen lassen, eine Band schließen lassen. Und dann waren halt immer Leute früh da und sind spät gegangen. Und dadurch war dann immer ein bisschen was los. Und wir haben natürlich so ein kleines Netzwerk aus kleinen Underground-Bands bekommen, die alle Bock hatten, was zu machen und die ja auch alle in ihren Städten ihre Kontakte haben und haben dann angefangen, so kleine Weekender zu machen. Und so sind wir dann langsam irgendwie rausgekommen und haben langsam unser Netzwerk ein bisschen aufgebaut, bis wir dann mit dem ersten Booking dann halt angefangen haben. Ja.
Also im Endeffekt ist Networking das A und O immer irgendwie voll. Überall, glaube ich, ne?
Voll.
Warum ich so ein bisschen Saarland erfahren bin, liegt daran, dass ich mal in einer Band gespielt habe, die sehr viel im Saarland unterwegs war. Und da musste ich nämlich bei eurem aktuellen Album so ein bisschen schmunzeln. Ich habe nämlich mal Bass gespielt bei einer Band, die hieß Fire in the Attic.
Oh, geil.
Und du musst jetzt lachen, oder ich musste auch grinsen, irgendwie, weil ihr einen Song auf dem aktuellen Album habt, das so heißt. Also Fire in the Attic.
Ja, tatsächlich.
Ist das ein Zufall?
Also, unser Bassist, der Denis, der hat schon sehr viel erzählt von früher. Also ich fand den Namen halt total geil. Also als ich den Song geschrieben habe, habe ich da natürlich nicht dran gedacht. Aber als wir dann uns überlegt haben, wie nennen wir den Song denn, kamen so ein paar Sachen und dann Fire in the Attic und dachten, ja, da gab's doch mal so eine Band, ja, wäre doch lustig. Und das ist natürlich jetzt ein geiler Zufall, ne, dass wir gerade Song mit auf dem Album ist. Ja, mega. Das
fand ich
geil.
Ja, es ist echt witzig, weil mir das tatsächlich auch heute erst aufgefallen ist. Also ich habe die Platte ja damals irgendwie, also als wir das Interview gemacht haben, schon so gehört, aber da habe ich nicht wirklich auf die Titel geachtet, sondern das einfach so mal immer laufen lassen irgendwie. Und eben irgendwie habe ich das dann so bei Spotify aufgemacht und dachte so, okay. tatsächlich schließt sich da der Kreis, weil wir haben damals auf unserem, ich glaube auf unserem ersten Album, der Song hieß anders, aber im Refrain kam immer eine Textzeile, die war His Statue Falls. Und das ist ja auch eine saarländische Band gewesen.
Saarländische Band, ja. Geil.
Genau. Also so von daher, das ist so einmal
ja, witzig, ey.
Der große Rundumgriff, ja.
Ja, voll witzig. Ne, das haben wir auf jeden Fall zu dem Song schon auch von 2-3 Mal gehört, dass da, ob da denn vielleicht eine Fire in the Attic-Referenz drin ist.
Ja, und wie gesagt, damals war das Saarland für uns extrem wichtig irgendwie so. Also gerade am Anfang weiß ich nicht, wie oft wir da runtergefahren sind, nach Lebach, weiß ich nicht wo, irgendwie die ganzen Jugendzentren abgeklappert. Also gefühlt habe ich in jedem Dorf im Saarland mal auf irgendeiner Jutzbühne gestanden. Und da gab es auch für mein Gefühl her super viele Jugendzentren. Also Das war so, ich kannte das hier vor aus NRW, also da kannte ich das gar nicht irgendwie so, ne? Diese richtige Jugendkultur-Szene. Irgendwie, da gibt es so ein, zwei Dinger, wo ich ab und zu mal hingegangen bin. Aber dass das so richtig mit Konzerten, ich meine, man muss auch dazu sagen, da waren auch ganz schöne Löcher bei da. So, das muss man leider auch sagen.
Wo sollen die Leute halt hingehen, ne? Also genau, ich meine, du hast halt hier super viele Dörfer und dann trifft man sich halt auf dem Dorf. Und dann macht man halt ein bisschen Party in seinem eigenen Jugendzentrum. Und wenn man Bock hat auf Konzerte, dann bucht man sich die Bands halt selbst. Da gab es immer so zwei, drei Leute in jedem Ort, die Bock hatten, Konzerte zu machen und die sich dann so ohne Plan da reingestürzt haben, die Dinger zu veranstalten. Ja. So, mir ging es ja genauso. Also ich habe in Saarlouis im Jugendzentrum dann immer Konzerte veranstaltet und ich hatte keine Ahnung. Ich habe halt irgendwann gedacht, boah, geil, Licht wäre geil, boah, guten Ton wäre natürlich auch geil. Und dann hat man sich so langsam da mal so rangetastet mit Catering und Co., weil man immer gedacht hat, wenn ich jetzt irgendwo spielen würde, was fände ich denn geil? Mhm. Und dann hat man das irgendwie so gemacht. Und so gab's dann immer noch, ich glaube, das gibt's immer noch. Also wir sind ja jetzt so ein bisschen aus der Jugendzentrum-Szene raus, aber ich glaube, das wird immer noch gemacht.
Ja, aber ich finde, das ist tatsächlich also mir hat das super viel übers Touren und so weiter beigebracht und auch so, sag ich mal, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, aber Bescheidenheit so, ne? Also dieses irgendwo anzukommen und zu sehen, da hat sich jemand Mühe gemacht, so, da muss ich jetzt nicht irgendwie mit meinem Rider wedeln und sagen so, ey, hier steht aber XY irgendwie so. Ne, klar, manchmal muss man halt auch sagen, so XY geht nicht, aber das ist dann halt irgendwie, also ne, da macht ja auch der Ton die Musik so, aber das nehmen dann die Leute dann halt auch mit, vielleicht fürs nächste Konzert irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe da wahnsinnig viel übers Touren und Konzerte spielen gelernt in dieser Zeit. Und ich schätze mal, dass es dir dann als Veranstalter ähnlich ging, so, ne?
Klar, also wir haben selten mit Bands gearbeitet, die überhaupt Rider hatten. So, also, dann war halt wirklich Bangkok und Abfahrt so. Also wir haben da, natürlich hat man da viel gelernt. Mir war es auch irgendwie nie wichtig, dass wir irgendwie was andere auch gemacht haben, irgendwie Austausch-Gig-Basis. So, ne? Also dass man sagt, ey, wir veranstalten euch was und dafür müsst ihr uns dann aber auch was veranstalten. Mir war es einfach immer nur wichtig, dass die Leute kommen, eine gute Zeit bei uns haben und dann am Schluss bei mir in der WG pennen, auf dem Boden, 50 Quadratmeter mit 10 Mann,
hatten wir alles gehabt. Kenn ich alles. Und,
dann war es halt, dann hat man sich halt irgendwie kennengelernt und lieben gelernt, weil ja irgendwie auch in dieser Szene alle irgendwie ähnlich ticken. Und wenn wir dann auch mal zocken wollten, dann waren die natürlich auch super happy, uns zu helfen. Und das war einfach so ein, ja, da hat man irgendwie nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt eine geile Show wird oder sonst was. Man war einfach froh, wenn man irgendwie sich in einen kleinen gemieteten Sprinter setzen konnte, der fast auseinanderfällt und auf geht's nach, keine Ahnung, Aachen, Köln, Berlin, keine Ahnung, um ein paar geile Shows in irgendwelchen Underground-Clubs zu spielen, wo am Schluss irgendwie der Schweiß von der Decke tropft. So, da hatten wir immer richtig Bock drauf und das ist heute auch immer noch so.
Jetzt seid ihr ja so ein bisschen aus dem Saarland rausgekommen und du sagst ja, du bist auch in dieser Jugendzentrum-Szene nicht mehr so drin. Aber ich meine, man kann euch ja, wenn man das jetzt mal so grob zusammenfassen will, ich weiß, viele Leute sind da nicht so Fans von so einem Label auf eine Band zu packen, aber es ist ja, im Endeffekt seid ihr eine Pop-Punk-Band, würde ich jetzt mal so behaupten. Da bist du auch okay mit, ne?
Ja, klar, voll.
So, wie würdest du so diese deutsche Szene da sehen? Also gibt's da. Also würdest du sagen, das, was du eben beschrieben hast, gibt es das in diesem Pop-Punk so? Gibt es in verschiedenen Städten da Bands und man kennt sich und man hält sich zusammen? Oder ist das jetzt gerade nach Corona, wo alles so ein bisschen ruhiger war, so ein jeder kämpft für sich allein Ding geworden?
Wir haben halt angefangen, tatsächlich über die Hardcore-Szene da reinzugehen. So, wir hatten früher fast nur mit Hardcore-Bands und Metalcore-Bands gespielt und haben jetzt eigentlich erst seit diesem seit dieser Tour angefangen zu gucken nach tatsächlichen Pop-Punk-Bands, weil wir waren früher, wir waren wütend, ne, wir haben Musik geschrieben, das war auch kein Pop-Punk früher. Wir hatten immer mal ein, zwei Pop-Punk-Nummern dabei, Aber so krass wie auf der neuen Platte war es nie. Mhm. Wir hatten immer ein bisschen schneller und lauter und gebrüllt und geil auf die Schnauze und so. Und, und da sind wir jetzt, also deswegen, wir kennen viele Leute aus der Hardcore-Szene tatsächlich in Deutschland. Mhm. Mit der Pop-Punk-Szene, da sind wir jetzt wieder ein bisschen, da sind wir so ein bisschen reingerutscht jetzt, so seit Corona auch. Wir wollen ja nicht mehr drüber sprechen, aber seit danach sind Neustart, ne? wir haben jetzt über die Tour uns viele, viele Bands angehört und mit vielen Kontakt aufgenommen. Ich habe auch brutal das Gefühl, dass Pop-Punk wieder kommt und dass extrem viele Bands wieder aus dem Boden schießen, was mich super glücklich macht. Und wir hatten jetzt ein paar richtig, richtig geile Supports dabei auf der Tour. Also wir haben auch geguckt, dass wir in jeder Stadt irgendwie einen Local Act dazu bekommen, der eröffnet. Und man versteht sich halt sofort. Ne? Es ist schon, also ich habe schon das Gefühl, dass da Zusammenhalt ist. Selbst wenn jetzt Bands sich untereinander gerne kannten. Also wir haben super kurzfristig, wir hatten ja auch eine Tourzeit während den Festivals, so während Rock am Ring und während jetzt am Wochenende sind ja noch mal ein paar Festivals, wo wir in Fürth spielen. Und wir hatten da mehrere Bands natürlich uns angehört und angefragt und teilweise konnten die dann halt nicht, weil sie entweder im Urlaub waren oder auf Festivals unterwegs und die dann sofort andere Bands noch mal empfohlen haben. Und richtig geil war dann einmal, wo wir gesagt haben, ey, die Jungs von den und denen haben euch empfohlen. Und sie haben so, wer? Wir haben nie gehört. So. Und das finde ich aber einfach geil, dass sie dann andere Bands dann weiter empfehlen. Und ich finde es total cool. Und dadurch haben die sich dann auch irgendwie kennengelernt. So. Und das finde ich geil, dass man da dann doch noch so geile Connections dann ziehen kann.
Ja, voll. Ich habe auch so das Gefühl, dass wenn man das so ein bisschen betrachtet hat, dass Pop-Punk vor ein paar Jahren an so einem Punkt war, wo du dachtest so, ey, entweder verschwindet das jetzt komplett in der Belanglosigkeit oder das erfindet sich neu. Und da sind so viele Sachen dann auf einmal passiert, die ich auch nicht erwartet hätte irgendwie. Ne? So klar, die Leute zeigen immer irgendwie auf Machine Gun Kelly und auf Travis Barker und so, aber auch abseits davon, finde ich, ist es gerade so ein extrem spannendes und frisches Genre geworden, was ich nicht erwartet hätte, dass das irgendwie nochmal so wiederkommt. Also da passieren so viele coole, spannende Sachen irgendwie. Das hat mich echt überrascht irgendwie so. Ne?
Ja, man sieht's bei den großen Acts, wenn du jetzt gerade Machine Gun Kelly oder Youngblood und Co. ansprichst. Ja. So. Man sieht's aber auch bei den ganzen Kids, ne? Also die jungen Mädels färben sich die Haare wieder bunt. Die Typen bekommen wieder längere Haare und Emo kommt wieder hoch und so. Ich find's total geil, weil es so irgendwie auch so meine Jugend ist. Ja. Und so Bands wie, keine Ahnung, Sum 41, Simple Plan, haben gerade ihren zweiten Frühling. Und wir sind super happy, weil das einfach die Musik ist, mit der ich aufgewachsen bin und es auch zu 100% die Musik ist, die ich machen möchte.
Ja, ich glaube irgendwann, weil du es ja eben sagtest, so, ne, dann, dass ihr so auch so diese auf den alten Platten so ein bisschen härter und sowas war, irgendwann kommt man, glaube ich, in so ein Alter tatsächlich, wo man sich so denkt, so, ey, die Mucke irgendwie, die ich so mit weiß nicht, 17 bis 25 oder so gehört habe, so, auf die habe ich jetzt wieder richtig Bock. So. Und dann passiert sowas, glaube ich. Ne? Also danach ist noch so ein bisschen rumsuchen, aber dann schlägt halt auch diese, so blöd es klingt, aber diese Nostalgie immer so ein bisschen rein. Ne?
Voll, ja. Ja, ich finde es halt geil, dass es nicht nur bei den Eltern, also klar, ich meine, wenn jemand Ü30 irgendwie oder so um die 30 unsere Mucke hört, dann hören wir ganz oft, boah, geil, ey, erinnert mich voll wieder an meine Tony Hawks Zeit und damals die ganzen geil American Pie Lieder und so. Und die Jungen sagen, boah, geil, was ist das denn? Finde ich ja super. Ist ja voll fröhlich und obwohl die Texte traurig sind und so. Und das ist halt total geil. Und wie soll ich sagen? Also die Älteren haben wieder Bock, sowas zu hören, weil sie sich an früher erinnern und die Jüngeren haben auch Bock, sowas zu hören. Also es ist wieder eine Musikrichtung, die voll kommt. Finde ich total geil.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch das ein bisschen, deckt sich ja mit dem, was ich eben gesagt habe, so dieses, dass das so, sich so neu erfunden hat irgendwie und dadurch halt einfach nochmal so einen totalen Auftrieb bekommen habe. So, finde ich auch. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was irgendwie mit Pop-Punk in den nächsten paar Jahren passiert, irgendwie, welche Einflüsse da noch reinkommen, was wir da noch so sehen werden, welche also, blödes Wort, aber Trends letztendlich so, ne? Also was für aktuelle Updates es da so geben wird, irgendwie. Was denkst du denn, wo geht denn die Reise mit Indecent Behavior hin? So? Also habt ihr irgendwie eine Vorstellung davon, wo ihr, ist natürlich immer ein bisschen doof, ihr habt ja gerade erst ein Album rausgebracht, so, ne? Und dann so, aber hast du so eine grobe Vorstellung, wohin die Richtung bei euch jetzt gehen könnte?
Also ich denke, das, was man auf der neuesten Platte hört, beschreibt eigentlich, glaube ich, ganz gut unseren Weg. Wir haben, wir sind ein bisschen elektrischer geworden, wir sind wieder melodiöser geworden. Und ich denke, dass wir uns da auch
weiterentwickeln. Elektronischer meinst du, glaube ich, ne?
Ja, was habe ich gesagt?
Elektrischer, das wäre ja akustisch und elektrisch. Also, hä, da habe ich irgendwie. Aber ja, stimmt, elektronische Spielereien.
Also, wir sind ein bisschen elektronischer geworden.
Ja, alles gut.
Nee. Ja. Wir hatten ja auch den Gedanken mal, wir lieben ja die Pop-Punk-Musik, aber wir wollen natürlich auch keine. Prinzipiell hatten wir da ähnliche Gedanken wie du. Also wir wollten auch irgendwas Neueres mit einfließen lassen, weil wir natürlich auch älter geworden sind, wir mehr Musikgenres hören, als das früher der Fall war. Und ich denke, dass sich dadurch ein ganz geiler Mix ergeben hat, der, denke ich, sich in Zukunft auch noch weiter festigen wird. Das ist jetzt unser drittes Album. Ich denke, wir werden da ordentlich weitermachen und wir werden sehen. Wir haben jetzt einen geilen Festivalsommer vor uns und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo eure Reise hingeht und wir hatten es ja eben eingangs schon gesagt, so vielleicht dann mit dem vierten Album mit Label im Rücken und allem geht es dann nochmal irgendwie voran, dann würde ich sagen, dann würden wir unterhalten wir uns dann nochmal und gucken, wie Pop-Punk sich bis dahin entwickelt hat, 2025.
Jederzeit. Und wenn irgendein Label zuhört, ja, hört mal rein in unsere Platte. Und wenn ihr geil findet, meldet euch.
Genau, macht das. So. Alles klar, ey, ich danke dir für deine Zeit. So,
danke dir, dass ich Teil dieses grandiosen Podcasts sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Ey, ich bin auch froh, dass es jetzt geklappt hat. Das wissen die Hörer ja nicht, aber ich muss ja im Vorfeld schon zweimal irgendwie verschieben. So. Das ist mir auch sehr unangenehm, aber manchmal gerätscht einem das Leben halt so rein. Ne? Da machst du halt
ach, ey, gar kein Problem.
Alles klar. Dann, ey, vielen, vielen Dank und bis demnächst mal, ne?
Jawohl.
Ciao.
Ciao.
So, das war mein Interview mit Indecent Behavior. Check die Band mal aus. Platte ist schon seit jetzt ein paar Tagen raus. Und ich fand, da waren ein paar ganz interessante Geschichtchen bei. Joscha, du hast das Interview ja noch nicht gehört, aber ich kann dir sagen, die haben auf ihrem aktuellen Album einen Song, der heißt Fire in the Attic.
Das ist ja eine Schweinerei, sowas.
Und da habe ich auch ein bisschen mit denen drüber gequatscht, wie das sein kann. Wo ich die Rechnung hinschicke. Nein, Quatsch. Für die kommenden Folgen jetzt, Fusecast, ich habe es ja so gerade eben angedeutet vorher, ich bin erstmal im Studio und dann bin ich im Urlaub. Das heißt, wir wissen noch nicht so genau, wann und wie Folgen kommen. Wir haben schon ein paar Interviews vorproduziert, vor allem ich jetzt gerade, weil im Rahmen einfach des neuen Heftes. Und da wird dann wahrscheinlich Joscha in den nächsten Wochen eine Folge dann so veröffentlichen, ohne mich im, also ich bin dann schon dabei, ich habe ja das Interview gemacht, ne? Aber ich bin dann auf jeden Fall nicht im Talk-Teil vorher. Entweder Joscha machst das dann alleine oder du suchst ja irgendjemand dazu, wie du möchtest. Und dann, würde ich sagen, weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Was steht heute noch für dich an, nachdem du bei einem schwedischen Möbelhaus warst?
Gar nicht groß was. Weiter so ein bisschen Chaos beseitigen und ich hoffe, dass ich am Wochenende mal wieder so richtig freizeitmäßig, was man da kann. Da ist in Köln neben dem CSD noch die Lose Party. Da ist ja auch immer mit Konzert und Livebands. Freue ich mich drauf, mal wieder so was Richtiges zu machen, weil ich muss schon gestehen, Ich war jetzt schon sehr, sehr lange, auch durch Corona, aber auch so nicht mehr bei Festivals. Und jetzt viele Freunde bei Festivals zu sehen, das schmerzt schon ein bisschen. Da hat man schon was FOMO. Deswegen freue ich mich mal wieder, zu einem Open-Air-Event zu gehen, was dann auch direkt vor der Haustür ist. Und genau, ja.
Gehst du auch zum CSD? Also schaust du dir das an, oder?
Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mal spontan. Die Male, die ich halt da war, habe ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht wie ein Fremdkörper, das wäre vielleicht was böse, aber das ist halt nicht meine Feier. Also ich will nicht jemand anderen die Feier wegnehmen aus Eventlust. Verstehst du, wie ich das meine?
Ich
gehöre der Community halt nicht an. Und die Community, ich freue mich für die Community, dass sie gerade hier in Köln, dass das so eine Hochburg ist und dass das so ein geiles Fest ist und dass sie diese Party haben. Und ich weiß nicht, ob ich da, ich bin da bestimmt willkommen, weil jeder ist willkommen. Aber so ein bisschen ist es halt, ja.
Ich verstehe, was du meinst irgendwie, ne? Also ich glaube, man muss sich da keine Gedanken machen, dass man, wie du schon sagst, da nicht willkommen ist oder dass das, aber da wird natürlich, oder es werden da Sachen gefeiert, für, wo man sich selber vielleicht nicht so, so Credits für holen kann irgendwie, ne? Also man hat nicht das durchgemacht, was diese Leute da zum Teil durchgemacht haben oder ist, ne?
Genau.
Selbst wenn du, also ich habe da neulich auch nochmal mit jemandem drüber geredet, der meinte halt, ey, selbst wenn du total supportive, von supportive Leuten umgeben bist, so, hast du ja immer noch irgendwie ein Coming Out, was halt schwierig ist, so, oder, ne, was halt eine Überwindung ist und alles und auch diese persönliche Entwicklung und alles, so, und das habe ich halt alles nicht gehabt und mich jetzt dahinzustellen, also ich denke, man sollte schon einen gewissen, wie heißt es, also man kann da schon hingehen, so, man kann das auch feiern, glaube ich, und sollte es auch machen, auf eine gewisse Art, also als einfach als uns zu supporten halt, ne, aber man muss sich auch bewusst sein, dass diese Feier nicht für einen ist, so selber, ne.
Genau, also, das meine ich, genau das meine ich, also.
Genau, ne? Wenn das so einen Event-Charakter kriegt, so, ne, wenn das dann irgendwie,
ja,
das,
genau, nächste,
das Karneval ist, so, dann
genau, und es irgendwie so unterwandert wird und so, wenn ich jetzt da hingehe mit bunten Klamotten oder sonst was, ne, das ist so, dann, ja, dann mache ich mir dieses Event doch irgendwie zu eigen und da geht es halt nun mal um was anderes und das will ich nicht kaputt machen, das will ich nicht stören, deswegen, ja, weiß ich, aber es kann auch sein, dass ich spontan doch Bock drauf habe, einfach da mitzufeiern.
Ja, man ist ja, also, ne, wie gesagt, ich glaube, es ist schon auch wichtig, dahin zu gehen, um zu Support zu zeigen und man ist ja auch willkommen, irgendwie gerade als Ally oder so, ne, so ist das, denke ich, okay, sollte man das machen, schwierig, also ich finde da andere Sachen fast schwieriger, so wie man das so manchmal mitkriegt, ich glaube, in den USA war das jetzt, wo so dann irgendwie so ein Wagen gesponsert ist von Lockheed Martin, von einem großen Waffenhersteller, wo du ja denkst so, hä? Irgendwie, ne? Also wo es dann so sehr verkommerzialisiert wird und dann halt auch von Firmen vereinnahmt wird. Ja, ne? Also die Kritik lässt sich ja halt super weit spannen von Unternehmen, die einmal im Jahr für einen Monat ihr Logo in Regenbogenfarben einfärben, aber das halt dann nicht machen in Ländern wie Saudi-Arabien.
Ja, genau, oder so, daran, ne? Musste, also, ich auch gerade denken.
Genau, ich glaube VW oder BMW oder so war das.
Ja, Vodafone genau. Und so. Und
ja,
und
solche, genau. Ja. Also das ist dann halt dieses Anbiedern irgendwie. Und ich glaube, da musst du ja keine Sorgen machen, dass das, also.
Dass das ich als Privatperson, da hat das ein anderes Gewicht. Und,
genau, genau. Ja. Ich denke auch so von daher. Nee, aber dann ist das jetzt am Wochenende, oder was?
Das ist jetzt kommendes Wochenende. Ah. Also wir veröffentlichen die Folge ja quasi, während wir sie aufnehmen, die ist ganz, ganz frisch aus dem Ofen, wenn ihr sie sofort anhören solltet. Das ist jetzt an diesem Juli-Wochenende und ich muss sagen, ich finde es saugeil, in einer Stadt zu wohnen, wo das ein großes Event ist. In einer Stadt
so
zu wohnen.
Ist, ne?
Ja, wo die Toleranz einfach lebt. Das ist für mich das ist mir sehr, sehr viel wert, muss ich sagen. Unabhängig, ob ich hingehe oder nicht. Ja. Dass einfach Leute nach Köln reisen dafür, weil sie wissen, hier ist ein guter Ort, um dieses Ereignis zu feiern. Finde ich einfach geil.
Da fällt mir gerade ein, ich war ja letztes Jahr im Urlaub, unter anderem auch in München. Und rein zufällig, ohne dass wir das wussten, war da halt auch CSD irgendwie. Und wir sind halt so mitten reinmarschiert, ohne irgendwie zu wissen, dass das überhaupt ist. So, ne? Und ich fand das insofern mega cool, weil einfach diese Sichtbarkeit so, ne? Ich war halt, wie gesagt, ich war ja mit meiner Frau und mit meiner Tochter da und gerade irgendwie, ja, die war damals, ist die gerade 6 geworden, genau. Und ich meine, wir haben mit ihr schon immer drüber geredet und wir machen das halt oder versuchen das halt auch immer so normal wie möglich zu gestalten, so, ne? Also, dass wir halt immer, wenn es um irgendwie solche Sachen geht, dass wir halt immer sagen, so, ja, klar, es gibt halt Familien, also zum Beispiel, wenn jetzt hier eine Freundin von ihr ist, wo die Eltern getrennt sind, so, dann versuchen wir halt immer zu sagen, so, hey, klar, es gibt halt unterschiedliche Familienkonstellationen, manchmal ist nur eine Mama, manchmal gibt es nur eine Papa, manchmal gibt es 2 Papas, manchmal 2 Mamas und so weiter und so. Also wir versuchen das wirklich immer irgendwie so mitschwingen zu lassen, einfach, dass es da mehrere Konstellationen einfach gibt und so. Und das war halt total cool, ne? Und sollte sie mal irgendwann ein Coming-out haben, dann kann ich ihr jetzt schon Fotos zeigen, wo sie 6 Jahre alt ist mit einer Regenbogenfahne. So, weil für sie war das halt einfach ein großer Spaß, ne? Sie ist da halt rumgerannt irgendwie mit irgendwie der Fahne und einer Blumenkette um den Hals und allem und fand das halt total super, ne? Aber auch da war dann schon diese Kommerzialisierung, ne? Also, dass wir dann da irgendwie, weiß ich nicht, da war halt so ein großer Platz, wo eine große Party war und dann stand da aber auch irgendein Autohaus, das da irgendwelche Autos ausgestellt hat. So, wo ich dann auch dachte so, ja. Hä? So, wie passt das jetzt? Also, ne, ist das jetzt ein LGBTQ-Auto oder hä? Also, ne, so, also ich will das gar nicht groß kritisieren, weil das steht mir auch nicht zu, aber irgendwie fand ich das schon so ein bisschen, ja, fand ich ein bisschen seltsam.
Ja, irgendwie. Auf jeden Fall, das ist halt dieses zweischneidige Schwert. So, wenn einerseits das Auto jetzt dafür gesorgt hat, dass da irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Regenbogenflaggen in der Stadt verteilt werden können, irgendwie, weil die Kohle dazu gestiftet hat. Aber es ist trotzdem, setzen sich halt irgendwie auf den Zug drauf und
Ist, am Ende ist es halt auch ein großer Event, der irgendwie bezahlt werden muss. So, und ich denke, das ist ja, also das will ich auch gar nicht verurteilen. Das ist ja bei jedem Festival so. Das muss man sich ja, ne, das muss man sich ja klar machen. Auf jedes Festival, wo wir gehen, sieht es ja nicht anders aus. So, da gibt es Bühnen, die von Becks gesponsert sind. Da gibt es den Jägermeister Hirsch und. So, ne? Also ohne diese kommerziellen Sponsoren geht das gar nicht. So, ne? Also ist ja auch nicht umsonst so, dass viele Touren irgendwie die, weiß ich nicht, das glaube ich gar nicht mehr so sehr, aber das ist dann hier die Vans Warp Tour ist auch das beste Beispiel, so, ne? Ja. Das ist halt Vans im Namen schon irgendwie, ne? Also ohne sowas, glaube ich, lassen sich so gerade so große Events dann auch gar nicht stemmen. Von daher will ich meine Kritik daran gar nicht missverstanden wissen. So, ich weiß schon, warum das so ist und das ist auch okay. Wie gesagt, bei Waffenherstellern würde ich mir halt nochmal überlegen, aber sonst.
Wenn wir es jetzt mal so ganz nebeneinander setzen, die Festivals und dann den CSD, dann ist es vielleicht der CSD das noblere Sponsoring, weil wirklich eine Bewegung unterstützt wird.
Das stimmt.
Als ein Festival ist halt ein kommerzielles, eine kommerzielle Veranstaltung. Das machen die nicht aus Nächstenliebe, das machen die wegen Kohle überwiegend, ne?
So, ja, gut, das machen sie bei. Achso, ja. Ich dachte gerade, sie.
Beim Sponsoren Festival machen sie es wegen Kohle. Und die Veranstalter meine ich jetzt. VeranstalterInnen. Dann ist es ja eigentlich cool, wenn eine Firma sich hinstellt und sagt: Hey, den CSD unterstütze ich. Anstatt, dass sie eben den Waffenbausatz-Workshop beim Festival sponsert.
Ja. Ja gut, aber das ist ja also so Festival-Sponsoring, jetzt haben wir ja doch ein Talk-Thema, merke ich gerade. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Also wenn du dann, weiß ich nicht, auf der Gamescom die Bundeswehr siehst, das ist ja in den USA ja so ein Riesending sogar, dass die Army irgendwie auf Festivals und so weiter da so Stände hat, wo sie versucht, an Leute zu kommen und sowas. das ist halt auch ganz schwieriges Pflaster, ne? Also man muss da schon gucken, irgendwie wer da wie, was, wo unterstützt, wen man sich da aufs Festival holt und sowas, denke ich. Also da muss man schon schauen. Aber ja, ohne funktioniert es halt leider nicht, ne? Und auch bei Festivals, denke ich, klar geht es da um Geld. Auf der anderen Seite, aber wenn du sagst, so, da wird kein nobler, keine noble Bewegung oder irgendwas unterstützt, das sehe ich nicht ganz so, weil
ja, das war jetzt hart überspitzt ausgedrückt.
Ja, ja, ja. Okay. Nee, weil das Geld ja zum
Kultur, Teil, es ist ja trotzdem
den,
Kultur.
Ja, genau, das landet zum Teil bei den Bands. Und jeder, der in einer Band ist und schon mal ein paar Festivals gespielt hat, so, der weiß, dass so ein Festivalsommer, der kann eine Band, also der finanziert so einige Bands so, ne? Also es ist jetzt kein Wunder, dass irgendwelche Ami-Bands oder sowas wirklich dann so für ein Festival hier rüber geflogen kommen, so, weil sich das rechnet halt, ne? Weil das gutes Geld ist, so, ne? Und ja, ich glaube, das finanziert viele Bands tatsächlich, so ein Festival-Sommer immer, ne?
Definitiv. Das, was ich nur meinte, ist, dass der CSD halt aus einer Bewegung herauskommt und eine Community ist und dass das Festival definitiv, halt, ja. Dass am Ende gab es eine richtig tolle Diskussion, auch zum Beispiel unter dem Beitrag von Funk, als es aufgelistet wurde, wie die Geschlechterverteilung oder sonst was ist, in den Kommentaren alle mal Verständnis für die Veranstalter hatten, weil die müssen ja das holen, was Kohle bringt. Und wo ich komplett anderer Meinung bin. Naja, aber da können wir immer weiter buddeln bei dem Thema.
Ne? Ich wollte sagen, das ist doch mal ein ganz neues Fass, das man da aufmacht. Aber das sparen wir für uns vielleicht für einen späteren Podcast auf. Ich
wir können ja, wenn der Festival zusammen ist, so ein kleines Fazit dazu machen.
Ja, ja, ich werde wahrscheinlich auf keinem gewesen sein, so wirklich. Aber das ist dann schwierig, darüber zu reden. Aber ja, können wir ja mal schauen. Auf jeden Fall, ey, ich wünsche mir erstmal einen schönen Urlaub. Ich wünsche dir hoffentlich, dass ihr da bald fertig seid mit Renovieren. Und ja, dann bis in die, ja, ich weiß ja gar nicht genau, bis wohin ich mich jetzt verabschiede. Ich wahrscheinlich erst in 4-5 Wochen wieder. Aber den Joscha und weitere Interviews hört ihr dann schon bald. Macht's gut, bis dann.
Ich sag mal, bis dann.
Ciao.